Forensic Investigations, der Podcast. Herzlich willkommen zu Forensic Investigations, der Podcast. Hier erhaltet ihr regelmäßig neue Episoden zu Themen rund um forensische Sonderuntersuchungen, Wirtschaftskriminalität und Compliance. Mein Name ist Patrick Schneider. Ich bin Certified Fraud Examiner und unterstütze Unternehmen bei der Durchführung von internen Sonderuntersuchungen sowie der Verbesserung ihrer internen Kontrollsysteme und der Compliance-Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forensic Investigations. Heute sprechen wir über ein Thema, das für Unternehmen nicht nur rechtlich relevant, sondern auch kulturell entscheidend ist, nämlich Whistleblowing-Systeme. Spätestens seit dem Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes im Juli 2023 sind Unternehmen eben verpflichtet, interne Meldestellen einzurichten. Und das Ziel dieser internen Meldestellen ist es, Personen zu schützen, die Missstände melden, also zum Beispiel Korruption oder auch Datenschutzverstöße und auch andere Rechtsverletzungen. Und das Gesetz schreibt eben vor, dass diese Meldungen vertraulich behandelt werden müssen und innerhalb bestimmter Fristen bearbeitet werden müssen. Allerdings ist die Einführung von Hinweisgeberschutzsystemen eben eine Herausforderung, der sich jetzt viele Unternehmen gegenübersehen. Und ich habe mir zu diesem Zweck, weil ich heute mal über diese Problematik sprechen möchte oder über diese Herausforderung, einen Gast eingeladen, nämlich Pia Michel. Sie ist COO des Unternehmens Legitegrity aus Frankfurt und wird jetzt mit mir einige Fragen besprechen, die Unternehmen sich typischerweise stellen, wenn sie sich vor der Herausforderung sehen, ein Hinweisgeberschutzsystem einzuführen. Hallo Pia, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor.
Hallo Patrick, vielen Dank für die Intro. Wie du gesagt hast, mein Name ist Pia Michel. Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin von Legitegrity und wir sind ein Unternehmen, was sich ganz der Compliance im Mittelstand verschrieben hat. Wir haben 2019 gegründet. Ich bin nicht die einzige Gründerin. Mein Mitgründer, Dr. Thomas Altenbach, war derjenige, der die Idee hatte. Er hat davor das Thema Hinweisgebersystem bei Unternehmen wie Daimler und der Deutschen Bank verantwortet. Unternehmen, die ja durch sehr viele Skandale in der Presse waren. Und was man nicht weiß, ist, dass die sehr viel mehr Skandale gehabt hätten, wenn die kein Hinweisgebersystem gehabt hätten. Das heißt, die hatten sehr viele Möglichkeiten, im Hintergrund aufzuräumen, bevor es an die Öffentlichkeit ging. Für ihn fühlte sich das damals extrem ungerecht an, dass Konzerne solche Schutzmechanismen haben und davon profitieren, zudem sie auch noch das Geld haben, wenn sie Skandale haben, diesen Skandal gut schnell aus der Welt zu räumen. Schauen wir uns den Mittelstand an. Im Mittelstand gab es die Schutzmechanismen nicht und in der Regel gibt es auch nicht das Geld, wenn der Skandal da ist, den mit Geld aus der Welt zu schaffen, sondern dann ist es möglicherweise das Ende. Das heißt, wo kommen wir her? Wir haben überlegt, wie kann man dem Mittelstand die gleichen Schutzmechanismen zugänglich machen, ohne diese ganzen Konzernstrukturen, ohne riesige Budgets, ohne Heerscharen von Rechtsabteilungen. So, da kommen wir her. Und haben dann ein System gebaut, was 100% auf den Mittelstand zugeschnitten ist. Plug and Play, keine IT-Implementierung. Super einfach und intuitiv zu nutzen, ohne irgendwelche Schulungen. Keine Kompromisse beim Thema IT-Sicherheit oder bei Rechtskonformität. Und ich könnte mich jetzt noch in Details verlieren. Das kürze ich mal ab. Wo stehen wir? Wir stehen jetzt nach 6 Jahren dort, dass wir über 2.500 Organisationen haben, die die Lösung im Einsatz haben. Um so das Spektrum aufzuzeigen, das kleinste sind Finanzdienstleister unter 50. Und unser größter Kunde, sind wir sehr stolz, ist die Polizei Hessen. Die haben weit über 20.000 Beschäftigte. Und zudem machen wir die Ombudsbetreuung für über 100 Organisationen, die intern die Ressourcen nicht haben. Das heißt also, wir haben mehrere Perspektiven auf das Thema.
Wow, ja, vielen Dank für die Einführung in eure Arbeit. Und ja, ich glaube, es bestätigt sich jetzt abermals, dass du genau die richtige Ansprechpartnerin bist, um hier über das Thema zu sprechen. Denn wenn jemand Erfahrung damit hat, was für Fragen denn so aufkommen, wenn man überlegt, ein Hinweisgeberschutzsystem einzuführen, dann bist das wahrscheinlich du. Jetzt habe ich schon rausgehört, natürlich in deiner Einleitung, dass es sehr viele gute Gründe gibt, ein Hinweisgeberschutzsystem einzuführen, wenn man daran denkt, dass man vielleicht bestimmte Skandale oder, sagen wir mal, Vorfälle im Vorfeld schon erkennen kann und dann vielleicht schon rechtzeitig einsteuern kann und dafür sorgen kann, dass es nicht zu Schlimmerem kommt. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir versetzen uns in die Lage von so einem klassischen Mittelständler, wie du gerade auch schon erwähnt hast. Der fragt sich dann unter Umständen, naja, ich habe doch hier eine E-Mail-Adresse. Ist das jetzt nicht ausreichend?
Das ist eine sehr gute Frage und ganz ehrlich, sie begegnet uns unglaublich oft. Jetzt haben Unternehmen natürlich den Druck, dass sie rechtskonform arbeiten müssen. Es gibt ein Gesetz. Okay. Ganz viele, und das kann ich als Unternehmer 100% nachvollziehen, sagen sich, was ist die einfachste, pragmatischste Lösung, dass ich dieses Thema von der Backe habe?
In Klammern und die billigste.
Und die billigste. Definitiv. Ja. Die Frage ist, ob man an der richtigen Stelle spart. Darauf gehe ich dann gleich noch ein. Aber das ist aus meiner Sicht eine völlig natürliche Überlegung. Die Frage ist halt, reicht eine E-Mail-Adresse? Also der Thomas sagt immer so ganz lapidar, eine E-Mail ist die Postkarte von heute, ja, oder von damals. Und der Briefträger konnte, wenn er einem die Postkarte in die Hand gedrückt hat, dann sagen, ah, übrigens, schöne Grüße von Ihrem Sohn aus Teneriffa. Ja. Mhm. Das ist natürlich heute nicht so, dass wir den Briefträger dazu haben. Aber bei einer E-Mail können auch sehr viele Leute mitlesen. Es gibt viele Beteiligte, die Zugriff darauf haben. Also nicht nur der Absender und der Empfänger. Es ist der E-Mail-Dienstleister, der technisch darauf zugreifen kann. Es ist die eigene IT-Abteilung. Es lässt sich die IP-Adresse, andere Metadaten zurückverfolgen. Also letztendlich ist völlig transparent, wer die Person ist. Selbst wenn man in der Lage wäre, alles Mögliche zu rekonstruieren. Also es gibt ja, wenn man Hypertechy ist, eine ganze Menge Möglichkeiten. Denn eine Otto-Normalsterbliche Beschäftigte kann das nicht. Ja. Ja. Dann ist es so, was mache ich denn eigentlich? Wo hebe ich denn diese E-Mails auf? In der Regel in Outlook in meinem Postfach. Wer hat darauf noch Zugriff? Gibt es vielleicht Vertretungsregelungen, die Zugriff haben? Wo hebe ich die ganzen Dateien auf, die mir geschickt werden? Auf dem SharePoint, oder? Super. Mhm. Wer hat darauf Zugriff? Also das heißt, sensible Informationen sind nicht geschützt, sodass man sagen muss, ja, es ist eine pragmatische Lösung, aber vielleicht ist der Preis, den man zahlt, sehr hoch. Wenn Beschuldigte falsch beschuldigt wurden oder hinweisgebende Repressalien erleiden, möglicherweise Skandale an die Welt treten, einfach nur, weil irgendjemand die Daten sah und das Unternehmen erpresst, ist schon vorgekommen. Nicht das erste Mal.
Ja, nicht nur das. Ich meine, darüber hinaus gibt es ja auch die schnelle Möglichkeit, aus Versehen die falsche E-Mail weiterzuleiten. Es ist ja schon mal vorgekommen, dass man in einem großen Unternehmen plötzlich eine E-Mail erhält, die nicht an, sagen wir mal, Patrick Schneider ist, ein Allerweltsname, gibt es bestimmt zweimal in größeren Unternehmen oder 20 Mal. Und dann ist auf einmal der Falsche in CC gesetzt, der sich jetzt um Fall XY kümmern soll. Und zack, habe ich die Vertraulichkeit verletzt und eventuell eine gewünschte Anonymität aufgehoben. Das kann schnell passieren. Ich habe ja früher, als ich noch bei einer anderen Beratungsfirma gearbeitet habe, auch Hinweisgeberschutzsysteme vertrieben oder das Hinweisgeberschutzsystem dieses Beraters. Allerdings natürlich nicht in dem großen Maßstab, wie ihr jetzt unterwegs seid. Wir haben aber auch einige davon verkauft und auch eingebunden. Und da war auch immer eins der Argumente gegen eine E-Mail, dass ich natürlich innerhalb von so einem Hinweisgeberschutzsystem die Möglichkeit habe, auch die Personen abzuholen. Das heißt, ein normaler Nutzer schreibt eine E-Mail und stellt einen Sachverhalt dar, aber die meisten von uns sind eben dann doch nicht so gut in der Lage, alle W-Fragen abzudecken. Ja, und dann fehlen plötzlich total relevante Details, zum Beispiel, wann hat dieser Vorfall stattgefunden oder wie oft und was war vielleicht eine Schadenshöhe oder welche beteiligten Personen war vielleicht noch dabei. Und das kann ich natürlich mit einem Formular, was sich in dem Hinweisgeberschutzsystem befindet, ganz gut abdecken. Während eine E-Mail da vielleicht etwas, ist es ein weißes Blatt Papier in der Regel. Es gibt schon vorformulierte E-Mails, aber das ist möglicherweise auch nicht das, was ich möchte.
Also du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Selbst wenn man ein System hat, was alle W-Fragen abklopft, dann kann es durchaus sein, dass der Hinweisgebende bestimmte Sachverhalte nicht so wichtig einschätzt und dementsprechend die Frage nur so zur Hälfte beantwortet. Mhm. Und es wäre hilfreich aus Perspektive der Organisation, wenn man eine Rückfrage stellen könnte und könnte sagen, können Sie dazu nochmal, was auch immer, ja, um da mehr in die Details zu gehen. Und von daher empfehlen wir auch auf jeden Fall ein System zu nehmen, was eine anonyme Kommunikation ermöglicht, sodass man genau diese Rückfragen stellen kann. Weil sonst habe ich einen Hinweis auf dem Tisch und denke, ich glaube, das könnte sinnvoll sein, aber ich kann damit nicht arbeiten, weil es nicht reicht, um das weiterzuverfolgen. Mhm.
Ja, jetzt hast du auch schon das Stichwort genannt, ich habe es vielleicht auch schon vorher einmal gesagt, und zwar Anonymität. So, jetzt war es meines Wissens nicht durch das Hinweisgeberschutzgesetz vorgeschrieben, dass man anonyme Meldeoptionen ermöglicht, aber ich weiß auch aus meiner Arbeit, dass es doch in den meisten Fällen gängig war, eine anonyme Meldeoption einzurichten. Was ist jetzt, wenn ein Unternehmen dich darauf anspricht und fragt, ob das überhaupt notwendig ist? Was sagst du denen dann?
Auch das ist eine Frage, die nicht in jedem Call gestellt wird, aber in sehr, sehr vielen Gesprächen. Weil natürlich auch insbesondere aus Sicht der Geschäftsführung, die kommen dann und sagen, ah, wir würden ja schon gerne wissen, wer, ne, so.
Klar, ja.
Kann ich verstehen, ja. Wenn man mal in der idealen Welt denkt, in der idealen Welt bräuchte man nicht mal ein Hinweisgebersystem. Da könnte ich nämlich, wenn mir was auffällt, dass ich sage, irgendwas stimmt nicht, würde ich mich trauen, zu meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, entweder du, was du da machst, ist nicht okay oder was ich da gesehen habe. Und ich müsste davon ausgehen, dass das Unternehmen auch das gleiche Interesse oder meine Vorgesetzten das gleiche Interesse haben, wie ich, das aufzuklären und voranzutreiben. Und es, mir dürfte nichts passieren. Das wäre die ideale Welt. Die gibt's
ja
nicht.
Die würde ja auch ein wenig die menschliche Natur negieren. Ne? Ich meine, wir sind nachtragend und es gibt ja sowas wie den Nestbeschmutzer oder Delinquenten. Also das einerseits haben wir das, glaube ich, in uns ein bisschen einprogrammiert, ne? Dass es so eine Art, naja, Ehrenkodex gibt. Und das haben wir auch in der Schule gelernt irgendwo. Ne? Also die Petze wurde, in Anführungsstrichen Petze, wurde häufig genauso hart bestraft wie derjenige, der es gemacht hat. Ich glaube, in dieser idealen Welt würde das alles auch nicht existieren.
Da bin ich bei dir. Die Frage ist für mich immer, wem gegenüber bin ich als Arbeitnehmer loyal?
Ja.
Ja? Und laut Arbeitsvertrag habe ich meinem Unternehmen, meinem Arbeitgeber gegenüber loyal zu sein und nicht irgendeinem Person, der ich unterstellt bin und die quasi die Macht ausüben könnte, mich Repressalien erleiden zu lassen. Nochmal zurück zu dieser Frage, warum sollten Meldungen anonym sein?
Mhm.
Wenn ich als Unternehmen wirklich wissen möchte, wenn bei mir irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn ich kritische Hinweise haben möchte, ist das ganz häufig die einzige Chance, die ich habe, indem ich sage, ich gebe euch die Möglichkeit, das anonym zu tun.
Ja.
Und dann auch zu sagen, wo wird es nachher bearbeitet? Wie geht das weiter? Sodass ich wirklich ganz viel Sicherheit vermittle und sage, uns ist wichtig zu erfahren, wenn was nicht in Ordnung ist. Und wir sind auch bereit, dafür deine Anonymität zu schützen.
Ja.
Es gibt genügend Unternehmen, die wollen das nicht. Ja, die verstecken das Hinweisgebersystem auf irgendeiner Unterseite und die entscheiden auch, dass man angeben muss, wer man ist. Gibt's auch. Ich würde immer empfehlen, die Anonymität zuzulassen. Und es gibt so eine, ich bin keine Juristin vorab, ja, sondern alle Juristen, die hier zuhören und die dann sagen, die Formulierung ist nicht 100% korrekt. Aber meines Wissens verlangt das Hinweisgebersystem Vertraulichkeit.
Mhm.
Äußert sich aber nicht dazu, wie man damit umgeht, wenn eine Meldung anonym eingeht. Weil die kann ja auch anonym eingehen, indem ich irgendeiner Weise einen Brief bekomme. Ja, es
absolut.
Muss ja nicht immer über ein System gehen.
Ich kann mir auch einen Mickey-Maus-Namen ausdenken.
Ne? Das also. Ist das Nächste.
Ja.
Und meines Wissens ist es so, dass wenn ich eine anonyme Meldung bekomme, die trotzdem als Gegenstand einen Straftatbestand hat, dann kann ich nicht sagen, ging anonym ein, interessiert mich nicht.
Mhm.
Ja? Sondern dann muss ich ja trotzdem dranbleiben und muss den Inhalt verfolgen.
Also du hast gerade gesagt, es gibt Unternehmen, die verstecken dann das Hinweisgeberschutzsystem in, ich weiß nicht, man kann es nicht auf zwei Klicks auffinden, sondern man muss sich durch das gesamte System klicken und möglicherweise befindet sich der Link dann erst im Code of Conduct, den man irgendwo runterladen muss. Und dann finde ich irgendwie dieses System. Dem liegt ja eine gewisse Haltung zugrunde. Und ich habe das auch erlebt in Gesprächen, dass Personen, die eben das Hinweisgeberschutzsystem eher als Gefahr für sich ansehen, dass die vor allen Dingen fürchten, dass ihre Führungskräfte vielleicht in das Visier unzufriedener Mitarbeiter geraten. Oder dass sie befürchten, dass bewusste Falschmeldungen eben dann an der Tagesordnung sein könnten. Vielleicht gehen wir erstmal auf die Falschmeldung ein. Ist das was, wo du sagen kannst, ja, das ist an der Tagesordnung und damit muss man rechnen?
Nein. Also Falschmeldungen sind ein absoluter Ausnahmefall. Und ich habe mich extra im Vorfeld mal bei den Kollegen erkundigt, die Ombudssysteme betreuen. Und habe dann auch geguckt, was gibt's an Statistiken. Also ungefähr 5% aller Meldungen sind willentliche Falschmeldungen. Das ist ziemlich gering. Ja, was kann man als Unternehmen tun, um das von vornherein auszuschließen? Indem man zum Beispiel auf die Landingpage dann auch den Hinweis aufnimmt, um dem Hinweisgebenden zu sagen, wenn du eine bewusste Falschmeldung abgibst, dann hat das auch Rechtsfolgen. Ja.
Ja.
Das kann man mit einer unterschiedlichen Schärfe formulieren. Ich würde es wahrscheinlich einfach nicht so scharf formulieren, um nicht gleich abschreckend zu wirken. Aber grundsätzlich kann man das da aufnehmen.
Also man sollte den Leuten, die dieses Hinweisgeberschutzsystem nutzen möchten, vielleicht einfach klar machen, dass das kein Spielzeug ist, sondern ernstzunehmendes Compliance-Instrument. Und dass, ja, eben, dass es da Folgen haben kann, wenn man da mit Schindluder treibt, ja. Und wenn es jetzt darum geht, eben, dass die Führungskräfte sich, gut, ich denke mal, gut, die Führungskräfte kommen ins Visier unzufriedener Mitarbeiter. Da geht es nicht unbedingt dann um Falschmeldungen, sondern um so Meldungen, die eigentlich eher, naja, mein Chef behandelt mich immer schlecht, der mobbt mich, der ist also so diese typische Hassfigur in der Führungskraft und dass diese Person dann eben da unter Feuer gerät. Ist das was, was du sehen kannst und dass das passiert?
Ich kann die Sorge absolut verstehen. Und je nachdem auch, wie die Kultur im Unternehmen ist, kommt die Sorge mehr oder weniger auf. Also meine Einstellung dazu ist, wenn mehrere Beschäftigte über das Hinweisgebersystem darauf aufmerksam machen, dass bei der Führung irgendetwas nicht stimmt und es sind mehrere Personen, die unabhängig voneinander ähnliche Verhaltensweisen aufzeigen, dann finde ich, ist das ein gutes Zeichen, dass man es mitbekommt. Und dann kann man sich überlegen, wie gehe ich damit um?
Ja. Ja.
Wenn es nur darum geht, Frust abzuladen, ja, also à la Kununu oder irgendwie sowas, ja, dann bekommt auch laut unserer Ombudsleute der Hinweisgebende den Hinweis, das ist hier das falsche Portal. Ja, also bitte an den Betriebsrat, an die Personalabteilung oder Vertrauenspersonen wenden, aber das ist nicht der Kanal, über den dieser Unmut geäußert werden sollte.
Also gibt es noch andere Möglichkeiten, wie Unternehmen, die jetzt den Kanal irgendwo platzieren müssen und bewerben müssen, wie sie einrichten können, dass eben nicht Meldungen eingehen, wie Herr Müller drängelt sich in der Essensschlange in der Kantine immer vor.
Das ist ein schönes Beispiel, das kannte ich noch nicht. Also meistens haben die mehr Angst, dass irgendwie ein Zickenkrieg online weitergeht. Ja, so die hat schon wieder ihren Blumentopf vor meine Fensterhälfte geschoben. Also das sind eher die Fragen. Aber die mit der Schlange in der Kantine ist auch nicht schlecht. Das passiert wirklich vernachlässigbar. Also nichts, worüber man sich Gedanken machen muss.
Das sind fast schon so eine Art Scheinargumente gegen die Einführung, weil ich mir denke, na gut, ich sehe auch als Nicht-Jurist unter Umständen auf einen Blick, dass das eine Meldung ist, die nichts mit Compliance zu tun hat, sondern in einen anderen Bereich gehört. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich nach 2 Minuten abgehandelt, das Thema. Während andere, die ich vielleicht haben will, aber die dann nicht kommen, weil ich nicht die anonyme Meldung ermögliche, einen sehr viel höheren Wert für mich haben. Das heißt, diese 5% Falschmeldung und weiß ich nicht, nehmen wir nochmal 5-10% Quatschmeldung, die machen, glaube ich, nicht das Wett, was ich gewinne durch die anonyme Meldemöglichkeit.
Also das sehe ich absolut so. Und wir erleben eher, dass es eine andere Form von Falschmeldungen gibt im System, die daher kommt, wir bieten auch den telefonischen Meldekanal an, dass unsere Telefonnummer die einzige Telefonnummer ist, die auf der Webseite zu finden ist. Und wenn es dann Unternehmen sind, die im großen Stil einen Handel haben zum Beispiel und haben nur unsere Telefonnummer als Kontakttelefonnummer, dann erleben wir unglaublich viele Anrufe, wo es dann heißt, ja, ich ärgere mich über und dann kommen wir und dann sagen wir auch immer, wir sind der falsche Kanal. Und wir sind, ich möchte mal sagen, Gott sei Dank nicht Ombudsperson von diesen Unternehmen, die machen das intern selber. Aber ich gehe davon aus, dass über diesen Kanal auch sehr, sehr viele Beschwerden kommen. Von daher glaube ich, dass je nachdem, wo ein Unternehmen das platziert, welche Telefonnummern noch als Alternative angeboten werden oder alternative Beschwerdekanäle angeboten werden, je nach Thema, dann kann es einfach zu Meldungen kommen, die nicht in das System reingehören.
Ja, wir hatten so einen Fall mal, da ging es um eine Wohnungsgesellschaft. Also die hatten tausende von Wohnungen, die sie vermieteten und dann dementsprechend dann auch mit Mietern zu kämpfen, die sich beschweren über ausgefallene Heizungen, Müll im Hausflur, solche Dinge. Und da ist besonders schwierig gewesen, nicht mal unbedingt die Einführung des Kanals, sondern die korrekte Platzierung, dass man eben dafür sorgt, dass auf dieser Seite eben dennoch der Hinweis gegeben wird, sind Sie unzufriedener Mieter, dann bitte hier lang und nicht da lang. Ja, also das Funneln, das Vernünftige, ist kann eben ganz entscheidend dafür sein, wie viel Aufwand ich am Ende mit diesem Hinweisgeberschutzsystem habe. Da kommen wir auch schon zum Thema Aufwand. Wie viele Meldungen sind normal? Also ich glaube, dass sich Unternehmen, die vielleicht jetzt auch in so Strukturen unterwegs sind, wo eine Person in Personalunion 5 Rollen hat und eine davon ist der Compliance Officer, dass die sich da vielleicht auch ein bisschen vor fürchten, überrollt zu werden von den Meldungen und dass sie dem nicht mehr Herr werden können. Was natürlich andererseits eine interessante Einstellung ist, weil ich ja dann davon ausgehe, dass diese Dinge sind ja nicht seit gestern, seit ich den Hinweisgeberkanal quasi geöffnet habe, da, sondern die Themen sind ja schon länger dort. Die schwelen nur in einem Bereich, der grau ist und von dem ich nichts weiß.
Wenn ich deine Frage höre, dann, man kann das, ich weiß nicht, ob man das hört, aber dann löst das bei mir ein Grinsen aus, weil natürlich ich im Gespräch, wenn diese Frage gestellt wird, ich kann sie verstehen. Ich nehme das einfach wahr als eine Sorge, dass möglicherweise Dinge, die ich bisher nicht gesehen habe, auf einmal auftauchen und mich lahmlegen. Weil es reicht ja auch schon, wenn da 5 oder 6 Hinweise reingehen, die intensiv sind, dass ich mich damit beschäftigen muss. Wir reden ja gar nicht darüber, dass es dann dieser Tsunami sein muss. Es gibt Statistiken dazu. Und diese Statistiken, die besagen, es sind 1 bis 3 Meldungen pro 100 Mitarbeitende. Wir sagen immer Daumenwert 10 Meldungen auf 1000. Man muss jetzt ehrlich sein und sagen, es hängt von verschiedenen Sachen ab. Wenn ich in einer Branche bin, wie im sozialen Sektor, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wo es unglaublich viele menschliche Interaktionen gibt, dann ist die Quote höher.
Klar.
Wenn ich in einer Lage in dem Unternehmen bin, bei dem eine Restrukturierung durchgeführt wird, in dem, wo einfach sehr viel Unsicherheit herrscht oder wir haben einen M&A-Prozess laufen, dann kann man davon ausgehen, dass die Quote höher ist und dann einfach auch sehr viel Unzufriedenheit, Unsicherheit sich darin findet. Und von daher unter ganz normalen Bedingungen 10 auf 1000.
Immer wenn im Unternehmen irgendwie Aufruhr herrscht oder sich Dinge verändern, du sagst das Restrukturierung oder ein anstehender Verkauf, das heißt Leute haben Angst.
Ja.
Und dann kommt es unter Umständen erst zu Konflikten oder alte Querelen werden wieder aufgenommen und plötzlich schrillt sozusagen das Telefon. Und ich glaube auch die bloße Einführung des Kanals kann am Anfang einen leichten Peak erzeugen. Weil dort dann eben sozusagen alte Dinge erstmal reingepackt werden, die man schon immer mal jemandem sagen wollte. Das ist zumindest so meine Erwartung daran. Ist das auch was du gesehen hast, dass es am Anfang ein Peak ist? Oder?
Ich möchte nicht sagen, eher das Gegenteil.
Ach,
Sondern Gegenteil würde ja bedeuten, es kommt gar nichts. Das ist es nicht. Wenn ein Kanal eingeführt wird, hängt es sehr stark davon ab, wie es kommuniziert wird. Und wenn das Unternehmen, wir haben zum Beispiel so Begleitvideos und Poster für Beschäftigte. Also wenn man quasi alle Register zieht, um die Beschäftigten darauf hinzuweisen, dass es jetzt diesen Meldekanal gibt und dass man sich wirklich wünscht, dass sie darauf aufmerksam machen, wenn sie irgendetwas sehen, was nicht sauber läuft, dann kann man davon ausgehen, dass da auch wirklich einiges an Hinweisen kommt. Um mal einen unserer Kunden Frosta zu zitieren, die haben das gemacht. Die haben wirklich alle Register gezogen. Und die Compliance-Beauftragte war super happy mit den Rückmeldungen, weil sie sagt, das, was wir da reinbekommen haben, das war so wertvoll. Mhm. Wir haben so viel Geld gespart. Und dann sind nach 2 Jahren ist die Anzahl der Meldungen runtergegangen. Daraufhin hat sie direkt eine neue Kampagne gestartet. Ja?
Ja, klasse.
Wenn ich als Unternehmen das nicht so proaktiv mache, dann hängt es sehr stark davon ab, wie wird es kommuniziert. Also, wie wird darüber gesprochen? Höre ich, dass die Führungskräfte sagen, oh, diese Hinweisgeber, boah, so, ja, oder dieser Petzenkanal, also was auch immer das Wording ist, das beeinflusst sehr stark, wie das bei den Beschäftigten wahrgenommen wird und es spricht sich auch rum, wie das Unternehmen damit umgeht. Mhm. Also dann wirklich mit der Bearbeitung von Hinweisen umgeht. Und die werden Testballons starten. Und wenn der Test positiv verläuft, dann werden weitere kommen. Wenn der Test negativ verläuft, das spricht sich auch rum.
Ich würde gerne noch mal einen Punkt aufgreifen, den du vorhin vielleicht angeschnitten hast, und zwar hast du den Betriebsrat genannt. Und das ist auch immer sowas, das war mal so, wenn wir ein Hinweisgeberschutzsystem eingeführt haben, mal wurde der Betriebsrat eingebunden und mal nicht. Wer hat denn jetzt so aus deiner Sicht ein Mitspracherecht, beziehungsweise wer wird in der Regel eingebunden?
Vom Grundsatz her würde ich als Unternehmen alle einbinden, die in irgendeiner Weise Stakeholder in diesem Prozess sind. Mhm. Das sind Geschäftsführung, sofern vorhanden, die Rechtsabteilung, die Personalabteilung, die IT und auch der Betriebsrat. Der Betriebsrat hat ein Mitspracherecht, der kann aber nicht entscheiden, dass man das Ganze nicht weiterverfolgt. Es ist ein Gesetz, es ist vorgeschrieben. Ja? Mhm. Aber er kann bei gestalterischen Fragen, bei organisatorischen Fragen, da kann der mitreden. Und in der Regel wird auch eine Betriebsvereinbarung geschlossen, wo das dann ganz genau festgehalten ist. Der Betriebsrat hat keinen Anspruch darauf, was sind eigentlich Inhalte, die da im Hinweisgebersystem eingehen. Ja, der kann sagen, gib mir mal eine Statistik.
Okay, klar.
5. In Ordnung, ja. Aber er darf nicht in Inhalte reingucken, er muss nicht einbezogen werden. Also da ist der draußen.
Das ist eine sehr spannende Antwort. Ich kann mich daran erinnern, dass wir speziell bei einem Unternehmen extrem viele Runden mit dem Betriebsrat drehen mussten. Ich war da auch involviert und musste da auch einmal vortanzen. Die mussten da schon ziemlich viel Rede und Antwort stehen vor dem Betriebsrat, also mehrere Stunden, mehrstündige Sitzungen. Und letztendlich war tatsächlich auch der Anspruch dieses Betriebsrats, dass sie selber auch Zugriff haben auf dieses System. Das wurde nachher, glaube ich, nicht gewährt, aber das war schon so die, ich kann es verstehen, denn der Betriebsrat versteht sich selbst ja häufig so als der erste Anlaufpunkt für alle Probleme, die im Unternehmen existieren und fühlt natürlich, dass ihm da jetzt so ein bisschen die Fälle schwimmen gehen, wenn jetzt plötzlich ein großer Teil potenzieller Meldungen eben nicht mehr an ihn gehen, sondern an ein System und dann möglicherweise an ein Compliance-System. Verantwortlichen.
Also genau das, denke ich, ist der Punkt, der dafür Unsicherheit sorgt. Mhm. Der Betriebsrat bleibt ja als Instanz trotzdem vorhanden. Klar. Und er ist ja trotzdem ein Ansprechpartner für Probleme. Das Hinweisgebersystem ist für die Themen da, bei denen man das Gefühl hat, ich habe hier niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Und wir persönlich, also wir sind inzwischen sehr entspannt. Wir haben viele Runden, die wir mit dem Betriebsrat fliegen. Ich hatte einmal eine Demo, da saß der gesamte Betriebsrat, der Boah. Anwalt der Arbeitnehmervertretung, da saß die Geschäftsführung, der Anwalt der Arbeitgebervertretung. Es war ein unglaubliches Auditorium. Wir haben keine doppelten Geschichten. Also es ist immer die gleiche Geschichte. Es kriegen alle die gleiche Antwort. Und das Ding war fertig und am gleichen Tag war der Auftrag da. Weil es geht darum, transparent zu sein und Vertrauen zu schaffen und wirklich zu sagen, was passiert da eigentlich und was passiert auch nicht. Mhm. Und der Betriebsrat hat ja auch das Anliegen, die Beschäftigten zu schützen. Und wenn wir aufzeigen können, dass die geschützt werden, und zwar die Hinweisgebenden sowie die Beschuldigten, dann und wie das Ganze funktioniert, also technisch, organisatorisch, wie auch immer, oder durch das Rollenkonzept, dann in der Regel ist es kein Thema mehr. Ja, die wollen nur sicher gehen, dass sie nicht irgendwie über den Tisch gezogen werden und dass da nicht doch irgendwo ein Hintertürchen ist.
Ich finde es mal ganz interessant, dass diese Konstellation, wie die du jetzt gerade beschrieben hast, eigentlich relativ viel darüber aussagen, wie denn so die Fronten im Unternehmen eigentlich so verlaufen. Dennoch interessant, dass diese Probleme anscheinend in allen Unternehmen gleich existieren oder dass man sich die gleichen Fragen stellt, ne? Du hast ja auch gesagt, dass ihr für einige Unternehmen Ombudsperson seid. Das ist so ein bisschen für mich die Frage, braucht man eine Ombudsperson oder bei wem sollen eigentlich die Meldungen ankommen und wie organisiere ich das vor allen Dingen, wenn ich nicht ein kleines Unternehmen bin mit einem Standort und einem Produktionsstandort, sondern ein multinationaler Konzern mit Tausenden, Zehntausenden Mitarbeitern?
Oh, wenn ich ein multinationaler Konzern bin mit Tausenden, Zehntausenden von Mitarbeitern, dann ist diese Frage sehr einfach beantwortet. Ja. Dann habe ich, das ist die leichteste Antwort, dann habe ich in der Regel eine Rechtsabteilung. Ich habe in der Regel auch sogar eine Compliance-Abteilung, die aus mehreren Personen besteht. Und je nachdem, wie die Organisation ist, ist es alles in der Zentrale oder ich habe jeweils an den Standorten auch nochmal entsprechend geschulte Beschäftigte. Und dann kann ich überlegen, ob ich die Meldungen zentral haben möchte oder ob meine einzelnen Standorte eigene Meldesysteme haben, was dann auch wieder sehr viel über die Kultur des Unternehmens aussagt. Das ist einfach. Schwierig wird's, wenn Unternehmen eben nicht diese Menge an Juristen haben, die in der Lage wären, die Fälle gut zu bearbeiten. Und von daher, um deine Frage aufzugreifen, wer sollte der Meldestellenbeauftragte sein? Also die Grundvoraussetzung ist, dass es Personen sind, die in der Organisation als vertrauenswürdig wahrgenommen werden. Mhm. Die müssen diesen Ruf haben, dass man das Gefühl hat, die meisten Beschäftigten würden denen vertrauen. Mhm. Jetzt reicht aber Vertrauen nicht aus, sondern es braucht in diesem Fall auch eine gewisse Fachkunde. Das heißt, die Kompetenz, mit den eingehenden Meldungen gesetzeskonform umzugehen, die entsprechend zu bearbeiten. Und von daher, diese beiden Sachen müssen zusammenkommen. Und außerdem muss noch gewährleistet sein, dass es nicht nur eine Person ist, sondern mindestens zwei. Denn man könnte im Urlaub sein, krank sein oder, um niemandem zu nahe zu treten, es könnte ja auch der Hinweis gegen diese Meldestellenbeauftragte Person gehen.
Ja, oder es geht zu nah ran. Ne? Das kann ja auch sein, mein bester Freund ist betroffen, vielleicht bin ich da befangen. Ne?
Das geht oder ja das, schnell. Ich bin Teil des Systems. Ja, ein guter Punkt nicht möglich ist. Und das ist dann so der Moment, bei dem man überlegt, okay, wie machen wir das? Wen betreuen wir, wen betrauen wir mit der Meldestelle? Und dann kommt dann häufig auch die Frage nach, könnten Sie das übernehmen? Sodass wir jemanden haben, der das für uns rechtlich prüft und der uns sagt, was wir machen sollen. oder auch Unternehmen, die größer sind, die sagen, wir wollen unseren Beschäftigten das Signal geben, dass es wirklich anonym ist und dass wir es wirklich so weit weg von uns haben möchten. Einfach, dass sie einen geschützten Raum haben und wir wollen mitkriegen, was los ist. Mhm. Dann kommt das auch in Organisationen zum Tragen, die eigentlich die Kapazitäten hätten.
Ja, prima. Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt ein kleiner Werbeblock hier auch, aber ich finde das nicht so weiter schlimm. Der Transparenz halber, und das ist vielleicht auch das richtige Stichwort gleich zum Schluss, sei gesagt, dass das jetzt hier keine bezahlte Werbung ist, sondern ich fand einfach, dass das hier eine gute Möglichkeit ist, mal mit den Experten oder mit einer Expertin zu sprechen. Ja, Transparenz habe ich jetzt rausgehört in vielerlei Hinsicht bei deinen Antworten auf so typische Fragen von Unternehmen. Was wäre denn noch sowas, was du einem Unternehmer mit einem Satz sagen würdest, der jetzt sagt, ah, ich muss jetzt mal endlich sowas einführen, ich habe bis jetzt nur eine E-Mail-Adresse, aber alle sagen, ich brauche so ein System. Was würdest du so einem Unternehmer vielleicht sagen?
Ich würde sagen, es gibt inzwischen Systeme, die sind ohne Implementierungsaufwand, sie sind so einfach in Betrieb zu nehmen und sie kosten so wenig Geld. Spar nicht an der falschen Stelle.
Super. Danke für deine Message. Ich fand immer, dass die Personen immer sehr defizitorientiert auf diese Herausforderung geschaut haben und nicht auf die Chancen. Also ich habe ja in meiner Risikomatrix oder in meinem Risikolandkarte ganz viele graue Stellen und weiße Stellen, bei denen ich überhaupt nicht weiß, was los ist. Und auch das Hinweisgeberschutzsystem alleine wird jetzt ja nicht dafür sorgen, dass ich jetzt auf plötzlich über alles informiert werde, was so falsch läuft. Schon gar nicht, wenn wir jetzt über solche Gruppen reden, wo die ganze Zeit irgendwie illegal gehandelt wird in meinem Unternehmen. Das gibt's ja. Die werden sich jetzt nicht unbedingt dann darüber melden. Aber ich habe zumindest mal die Möglichkeit eröffnet, dass Personen, die sagen, das finde ich nicht richtig, dass sie sich da melden, ohne dass sie Repressalien zu befürchten haben. Und eigentlich ist das eine Chance. Und du sagtest es ja, man kann Geld sparen, wenn man zur rechten Zeit reagiert und zur rechten Zeit informiert wird.
Das war für mich ein ganz wunderbarer Schlusssatz, lieber Patrick. Danke. Weil als du sagtest, bring es in einen Satz. Das hat mich ein bisschen gestresst, dass ich überlegt habe, wie ich diesen einen Satz formuliere. Und ich finde, du hast meinen kurzen Satz nochmal auf eine wunderbare Weise etwas ausführlicher dargestellt. Und ich stimme dir in jedem Punkt zu.
Dankeschön, Pia. Ich hatte mir den Satz so halb zurechtgelegt, muss ich zugeben. Ja, im Vorfeld habe ich mir überlegt, dass ich diese Folge X Fragen, die Unternehmen sich stellen, bevor sie ein Hinweisgeberschutzsystem einführen, nennen möchte. Aber ich habe jetzt leider ein bisschen den Überblick verloren, wie viele Fragen wir jetzt gestellt haben. Deswegen muss ich nachher reinhören und alles abhören. Das soll jetzt aber nicht dein Problem sein, liebe Pia. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auf alles einzugehen und deine Expertise mit uns zu teilen, auch aus der Praxis vor allen Dingen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns nochmal sprechen können zu dem Thema, vielleicht zu irgendeinem Teilbereich, der interessant wird oder wenn denn irgendwann auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz etwas hochkommt, wo dann auch ein Hinweisgebersystem vorgesehen ist, dass wir dazu vielleicht nochmal sprechen können.
Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Patrick.
Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Dann tschüss.